Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Ich möchte noch beten. Jesus, du bist das Licht der Welt. Wir haben das gerade gesungen. Und wir haben auch gesungen, dass du in unsere Nacht hineinkommst und all das, was ich jetzt vorgelesen habe, was Jesaja schon lange vorhergesehen hatte, noch bevor du in diese Welt gekommen bist, das bist du auch. Du bist der wunderbare Gott, der wunderbare Ratgeber, der Friedefürst, der Starke, der Ewige. Und bist in unsere Zeit gekommen, bist in unser Leben gekommen. Wir sind hier. Du hast uns hier zusammengebracht, aus ganz verschiedenen Lebenswegen und ganz verschiedenen Biografien heraus. Ich danke dir, dass du mit uns einen Lebensweg gehst, dass du unser Leben willst, dass du als der Schöpfer mit deinem Geschöpfen gerne zusammen sein möchtest, dass du Licht machen möchtest in unseren Herzen immer wieder neu, dass du all das, was da dunkel ist, all das, was da schmerzt, all das, was da uns gefangen hält, dass du das gerne wegmachen möchtest, dass du uns frei machen möchtest, uns erlösen möchtest, dass du gekommen bist, um unsere Schuld, all das, was uns von dir trennt, Vater, dass du, Jesus, das weggemacht hast und wegmachen möchtest, immer wieder neu. Du bist das Licht, Herr, und ich bete, dass du unsere Herzen an diesem Morgen erleuchtest, dass dieses Lied mit uns geht, wenn wir in diesen zweiten Advent hineingehen und in die Woche, die dann kommt, dass wir das wahrhaft singen können. Du bist das Licht dieser Welt, aber auch unser Licht, was uns hell macht, was uns strahlend macht, was uns heil macht. So begegne du uns auch durch die Predigt, Herr, und schenk mir deine Worte. Amen. Also dieses Jesaja 9,5 ist so der Ausgangsvers. Wir sind in dieser Predigtreihe drin, wunderbarer Gott. Und ich habe letztens schon am Samstag über Apostelgeschichte Kapitel 16 gepredigt, über Paulus und Silas, die da unterwegs gewesen sind. Und ich mache da jetzt einfach weiter, weil ich denke, dass auch dieses Attribut, was Jesus hat, Fürst des Friedens, dass man auch das dort schön finden kann. Und ich möchte euch da einfach mit hineinnehmen. Paulus und Silas waren unterwegs, waren erst in Asien unterwegs, sind dann von der ehemaligen oder von der heutigen Türkei nach Europa übergesetzt, weil sie im Traum dort die Aufforderung von Gott hatten, dorthin zu gehen und dort das Evangelium zu verkünden. Und sie treffen auf Frauen und die Lydia bekehrt sich, findet zu Jesus. Und so bauen sie oder entsteht die erste Gemeinde, baut Gott die erste Gemeinde. Und dann gibt es so eine Situation, dass eine Sklavin dem Paulus so ein bisschen, ich sag mal, auf den Keks geht oder Dinge sagt, von die Paulus jetzt nicht unbedingt hören möchte und wo er merkt, hey, da spricht ein unreiner Geist aus dieser Sklavin und er befiehlt diesen unreinen Geist im Namen Jesu zu verschwinden und der Geist verlässt diese Sklavin, was dazu führt, dass die Besitzer dieser Sklavin empört sind, weil sie haben mit dieser Sklavin vorher Geld verdient, weil sie nämlich eine Wahrsagerin war und sie sind so frustriert darüber, dass sie Paulus und Silas schnappen, vor die Behörden der Stadt bringen und sie werden dort geschlagen, vorher noch die Klamotten ausgezogen, sie werden ausgepeitscht und werden weggeschlossen ins Gefängnis. Und dort sitzen sie im Gefängnis, sie sitzen Füße im Block im Innersten des Gefängnisses, also schwer bewacht. Und sie sitzen da und sie beten und sie loben Gott. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt für die letzte Predigt, so starker Gott. Wie können diese zwei, die eigentlich so weit unten sind, menschlich gesehen, wie können die trotzdem noch an diesen Jesus festhalten und ihn als starken Gott loben und preisen? Und der Punkt war, dass sie einen Glauben haben, der unabhängig von ihren Umständen ist. Dass Jesus nicht groß und klein wird, je nachdem, was um sie herum passiert, sondern Jesus immer der Große ist und sie ihm immer vertrauen, dass er die Kontrolle hat, egal was passiert. Sie rechnen und glauben weiterhin an diesen wunderbaren, starken Gott. Jesus ist immer noch Herr. Jesus, der nie versprochen hat, uns Leid und Mühsal zu ersparen. Im Gegenteil, der gesagt hat, wenn wir ihm nachfolgen, dann kann es ganz gut sein, dass wir genauso leiden müssen wie er. Und er trotzdem sagt, Freunde, ich bin mit euch. Ich liebe euch, ich schätze euch, ich bin mit euch und ich will das Beste für euch. Wie ging es weiter mit den beiden? Letzte Woche habe ich aufgehört mit dem, dass sie dort lobten und Gott anbeteten und alle das gehört haben im Gefängnis. So sagt es die Bibel, Apostelgeschichte, Kapitel 16. Lukas, der mit den beiden unterwegs war, der berichtet in der Apostelgeschichte, wie es weiterging. Er war nicht mit im Gefängnis, aber er war mit den beiden unterwegs auf dieser Reise. Und der schreibt, dass mitten in dieser Lobpreiszeit, als sie dort Gott anbeteten, plötzlich ein Erdbeben kam. Da wackelte die Erde richtig doll und massiv und das Gefängnis wackelte. Und es steht in der Bibel drin, dass die Gefängnistüren aufsprangen aufgrund dieses Bebens, dass die Ketten der Gefangenen abfielen. Und das zeigt schon, dass die Ketten abfielen, dass es nicht ein ganz gewöhnliches Erdbeben war. Da fallen nicht einfach so die Ketten von den Handgelenken und von den Füßen ab, sondern dass da Gott seine Hand im Spiel hat. Und von diesem Wackeln des Gefängnisses, von diesem Erdbeben wird natürlich auch der Gefängnisaufseher munter. Einer hatte ja das Kommando dort, das war der, der sie vorher in den innersten Block auch gesteckt hatte. Der wird munter und er stürzt in das Gefängnis, der hat ja nicht in dem Gefängnis gewohnt, er stürzt in das Gefängnis und sieht einfach nur die offenen Türen. Und der erste Gedanke, der ihm kommt, Mist, Scheiße, die sind weg. Das ist das Erste, was er sieht. Und er sieht nur, und in seinem Kopf Angst und Schrecken, die sind weg, weil er war verantwortlich für die. Er haftete für die Gefangenen. Wenn die weg sind, dann war er am nächsten Tag seinen Kopf los, nicht nur seinen Job. Er haftete mit seinem Leben für die Gefangenen. Und er kann nur eins denken, Schmach, Schande, ich bin am Ende. Und er nimmt sein Schwert und will sich töten. Und irgendwie hat Paulus in dieser ganzen hektischen, verrückten Situation die Ruhe bewahrt. Er kriegt das mit, was der Aufseher macht, dass er mit seinem Schwert da rumrennt. Und er sieht auch und merkt, was der Aufseher tun will. Und er schreit ihm zu, tut dir kein Leid an, wir sind alle hier. Niemand ist geflohen. Wir sind alle hier. Der Aufseher lässt sich von irgendjemand Licht bringen, guckt in die Zellen, hat er vorher nicht gemacht, und merkt, die sind ja wirklich alle noch da. Die sind alle noch da. Was sind denn das für welche? Da gehen die Türen auf, da fliegen die Fesseln ab und die hauen nicht ab. Was sind denn das für welche? Mächtig kam ihnen göttliche Hilfe zu Pass und die sind da geblieben. Und sie haben noch verhindert, dass ich mich selbst umbringe. Was sind denn das für welche? Der Aufseher, der checkt sehr wohl, dass irgendwas Übernatürliches da im Gange ist, dass es nicht einfach nur ein ganz normales Erdbeben war, was da vielleicht diese Gefängnismauer ein bisschen geschüttelt hat. Und der Lukas, die Bibel ist ja allgemein sehr verdichtet, ne? Ihr lest da manchmal Verse und man denkt, das ist ja in so einer kurzen Zeit so zusammengepresst. Es ist verdichtet. Lukas fasst zusammen. Wir erfahren nicht, ob der Aufseher vorher erfahren hat, was die zwei, Lukas und der Paulus und der Silas dort in Philippi gemacht haben, aber irgendwie gehört hat, wie sie von Jesus erzählt haben. Das erfahren wir alles nicht. Wir erfahren nur, dass sein Herz plötzlich offen ist für diesen Jesus. Dass sein Herz plötzlich offen ist für Glaubensdinge. Dass Gott sein Herz geöffnet hat durch das, was Gottes Nachfolger, also Paulus und Silas, erlitten haben und durch das, was Gott mit dem Erdbeben gemacht hat. Und plötzlich ist in diesem Aufseher die Frage ganz groß. Sie bricht an ihm heraus und sagt, was muss ich denn tun, um gerettet zu werden? Ich merke, hier ist Gott am Werk. Und die haben ja alle mit Gott gerechnet. Das ist ja nicht so wie heute, dass wir uns hinstellen und sagen, hey, wir wissen alles, wir haben die Welt erklärt und in Wirklichkeit haben wir überhaupt keinen Schimmer, wie die Welt funktioniert. Wir denken, alles ist natürlich und so und keiner kann erklären, wie irgendwas entsteht. Damals wussten sie, hey, es gibt Götter, es gibt einen Gott, irgendwo kommt das alles her. Und er wusste, hier ist Gott am Werk. Und er sagt, was muss ich tun, um vor diesem Gott bestehen zu können, um gerettet zu werden? Und Paulus hat darauf eine ganz einfache und eine eindeutige Antwort. Er sagt, keine Leistung, keine Methode, es gibt kein Geheimnis. Alles, was du brauchst, hier ist Jesus und du kannst ihm vertrauen. Das ist es, das ist das Evangelium. Vertrau dich Jesus an. Und in kürzester Zeit, die machen da keinen riesen Bibelunterricht. In kürzester Zeit verkünden sie dem Aufseher und allen, die bei dem Aufseher sind, also das ganze Haus, heißt es dann in der Bibel, verkünden sie von Jesus und verkünden von dem starken Gott, von dem ewigen Vater, von dem Fürst des Friedens. Und während sie so von Jesus reden und da sitzen, kümmert sich dieser Aufseher ganz liebevoll um die beiden. Die haben ja einen blutigen Rücken, die sind ja verklopft worden. Und der kümmert sich um die Wunden und versorgt all das. Und als sie mit Erzählen fertig sind, verliert er keine Zeit und lädt die beiden mit, er lässt sich taufen mit allen, die bei ihm im Haus sind, und danach nimmt er die beiden mit in sein eigenes Haus und isst mit denen, bewirtet sie. Vielleicht feiern sie auch Abendmahl miteinander, das steht nicht drin, aber sie essen miteinander. Und plötzlich ist in diesem Haus des Aufsehers eine Riesenfreude. Da ist Jubel, schreibt die Bibel, Jubel in seinem Herzen. Er freut sich zusammen mit allen, die bei ihm leben, dass sie zum Glauben an diesen lebendigen Gott gefunden haben. Jesus kommt in das Leben von diesem Aufseher, und ich möchte euch an diesem Bericht zeigen, wie der Aufseher durch Jesus, durch den Fürst des Friedens, Frieden in drei Dimensionen erlebt. Frieden in drei Dimensionen. Und ich beglücke euch wieder mit meinen Malkünsten. Das ist der Aufseher. Und die erste Dimension, in der der Aufseher Frieden erlebt, ist Frieden mit Gott. Er erlebt Frieden mit Gott. Der Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 5, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott. Das ist so ein Wort oder so ein Satz. Frieden mit Gott. Da können wir manchmal nicht so richtig was damit anfangen. Wir bekommen vielleicht so ein Gespür und so ein Gefühl davon, was hinter diesen Worten und hinter Gottes Tat steckt, Frieden zu machen, wenn wir uns bewusst machen, welcher Schmerz, welcher Zorn, wenn wir uns bewusst machen, wir bekommen ein Gefühl davon, was es heißt, Frieden zu machen, wenn wir uns, wenn wir Gottes Situation mit einer menschlichen Situation vergleichen. Ich habe letztens einen Film gesehen, ich verrate euch nicht welchen, sonst seid ihr leicht frustriert, wenn ihr ihn auch anguckt und sagt, Mensch, der Klose hat alles verraten. Ich habe einen Film gesehen, und in diesem Film war es so, dass eine Familie einen schmerzlichen Verlust hatte. Da wurde von irgendeinem Typen, der ein bisschen durchgeknallt war, wurde ihr Kind umgebracht. Das lest ihr auch ganz oft in der Zeitung. Das ist eine Sache, die passieren Menschen um diesen Globus oft. Es passiert in Unrecht. Und diese Familie ist über dieses Unrecht, und ich kann das nachempfinden als Familienvater, zutiefst geschockt, zutiefst wütend, zutiefst zornig, zutiefst verbittert. Und alles, was sie wollen, ist diesen Mörder kriegen, ihn fassen, ihn zur Strecke bringen. Gerechtigkeit wollen sie. Das ist in ihrem Herzen drin. Gerechtigkeit. Und wir alle haben so ein Gefühl für Gerechtigkeit. Wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, dann schreit unser Herz auf und sagt, hey, da muss Gerechtigkeit her. Es kann nicht sein, dass der Steuerbetrüger durchgeht. Es kann nicht sein, dass der mit diesem Mord durchkommt. Es kann nicht sein. Es darf nicht sein. Es muss Gerechtigkeit her. Das ist in eurem Herzen, das ist in meinem Herzen ganz stark. Im Herzen dieser Familie. Und diese Familie setzt alles daran, alles in Bewegung, um Gerechtigkeit zu schaffen, um diesen Mörder aufzuspüren, um ihn irgendwie zu kriegen, um Gerechtigkeit und Sühne zu erlangen. Und jetzt dieser Switch. Wir spüren das im Alltag nicht, dass unsere Ungerechtigkeit, unser Ungehorsam Gott gegenüber mit Gottes Herz genau das Gleiche macht. Er guckt die Menschen an und denkt sich, oh Mann, es tut mir so weh, dass du mich nicht hören willst. Es tut mir so weh, dass du mich ignorierst. Es tut mir so weh, wie du handelst, wie du mit meinem Kind umgehst, das ich genauso lieb habe wie dich. Es tut mir so weh. Und es tut mir nicht nur weh, sondern es macht was mit mir. Ich bin zornig auf dich. Auf deine Sünde bin ich zornig. Auf das, was du tust. Und Gott will Gerechtigkeit schaffen. Und er sagt, ich schaffe Gerechtigkeit. Ich schaffe am Ende dieser Zeit Gerechtigkeit. Ihr werdet alle vor mir stehen als meine Geschöpfe, und ich werde Gerechtigkeit schaffen. Ich werde über die Sünde urteilen. Weil es geht so nicht. Ich bin heilig. Ich bin ewig. Und es verletzt mich. Gott hasst die Sünde, und er wird sie strafen. Er wird die Sünder zur Rechenschaft ziehen, und er wird Gerechtigkeit schaffen. Und so lange, sagt die Bibel, ist sein Zorn auf uns. Auf uns. Aber Gott bleibt ja dort nicht stehen, sondern der Vater setzt sich nochmal neu einem Schmerz aus und sagt, ich sehe diesen ganzen Mist, ich sehe das alles, aber ich will euch da rausholen. Mein Zorn ist da, aber ich möchte euch nicht unter diesen Zorn lassen. Ich mache euch einen Weg, und ich selber schicke meinen Sohn, damit er stirbt und diesen ganzen Dreck wegmacht, bezahlt. Er trägt die Schuld. Er trägt die Konsequenzen eurer Sünde. Ich mache euch einen Weg, weil so sehr liebe ich euch. Ich komme euch entgegen. Und das Kind in der Krippe und der Mann am Kreuz sind dieselben Personen. Der Unschuldige, der Barmherzige, der Gerechte Jesus stirbt für meine Schuld, für meine Unbarmherzigkeit, für meine Ungerechtigkeit. Und wir sind nicht mehr angeklagt. Gott, wir sind nicht mehr unter Gottes Zorn. Und er guckt dich an und sagt, nee, du bist gerechtfertigt, du bist frei, du bist heilig, weil Jesus vor dir steht. So wie Sarah uns das letztens gezeigt hat. Jesus steht vor dir und durch Jesus werden wir zu, durch Jesus werden wir zu geliebten und angenommenen Kindern. Das ist das, was ich empfinde, wenn Ungerechtigkeit ist. Das seht ihr da vorne nochmal auf dem Bild. Das ist das, was Gott empfindet, wenn Ungerechtigkeit in dieser Welt ist. Aber durch Jesus macht er das mit uns. Macht er das mit dir. Und das sagt er auch, das kriegt dieser Aufseher gesagt in diesem Evangelium. Er sagt, hier ist Jesus, vertrau dich ihm an. Und er geht diesen Schritt und er erlebt diesen Frieden mit Gott. Als nächstes schafft Jesus Frieden mit anderen. Frieden mit anderen. Weil mir vergeben ist, weil mir meine große Schuld vergeben ist, auch wenn ich niemanden getötet habe, weil mir meine große Schuld, mein Unrecht, mein Zorn vergeben ist, weil ich zutiefst geliebt bin von diesem Gott, der mich anschaut und mir einen Weg macht. Deswegen kann ich lieben, deswegen kann ich auch vergeben, deswegen kann ich auch barmherzig sein. Dieser Friede hier macht mich fähig, hier zufrieden zu leben. Und das Interessante ist, weil ich habe dir das bemerkt in der Geschichte, wo ich euch die Geschichte erzählt habe von diesem Aufseher, was mit dem passiert ist. Welche Veränderung mit dem passiert ist. Ganz am Anfang beginnt es damit, dass er Paulus und Silas nimmt und das, was er hat und das, was in seinem Herzen auch ist, ist, das sind Juden, das sind Verleumder, das sind Aufrührer, sperr die weg. Und ich kann mir vorstellen, wie er mit Abscheu auf die zwei guckt und ja, klar, die sperre ich ein. Die haben ja in unserer Stadt nichts zu suchen. Weg damit, ins tiefste Verlies, gerne. Er schließt sie ein. Und dann dieses Erdbeben und er denkt, die sind weg und er will sich selber töten. Und dann sieht er, dass sie da geblieben sind und er führt sie selbst aus dem Gefängnis heraus und er lässt sich von Jesus erzählen und während sie von Jesus erzählen, versorgt er ihre Wunden und er dient ihnen und danach lässt er sich taufen und dann führt er sie sogar in sein Haus. Und man merkt so, wie sein Verhältnis zu Silas und Paulus so Punkt für Punkt irgendwie anders wird, neu wird, herzlicher wird. Sie essen zusammen und sie haben eine richtig gute Zeit. Die Umstände, die zur Verhaftung geführt haben, waren nicht anders. Paulus und Silas galten immer noch als die Aufwiegler, als die Volksverhetzer, als die, die irgendwas Komisches machen. Die Umstände waren nicht anders. Aber wenn man Frieden mit Gott hat, dann kriegt man auch Gottes Sicht auf die Menschen. Man kriegt eine neue Sicht auf die Menschen und man kann in Frieden mit ihnen leben. Man kann. Jesus weiß, dass wir das ganz oft vergessen. Deswegen ist die Bibel voll mit Erinnerungen daran, wo Jesus sagt, Mensch, bleibt keinem etwas schuldig. Was ihr einander allerdings immer schuldet, ist die Liebe. Wer nämlich seinen Mitmenschen liebt, der hat Gottes Gesetz erfüllt. Oder deshalb wollen wir uns mit allen Kräften darum bemühen, in Frieden miteinander zu leben und einander in Glauben zu stärken. Jesus sagt, erinnert euch, ihr habt Frieden mit Gott, deswegen macht Frieden miteinander, ertragt einander, vergebt einander, liebt einander, haltet Frieden. Und wir denken ja so oft, Mensch, das schaffen wir nicht. Aber Jesus sagt, ihr schafft das deswegen, nicht weil ihr so toll seid, sondern nachdem ihr das habt, diesen Frieden mit Gott, wohne ich in euch und ich helfe euch bei jedem Schritt der Vergebung, der Barmherzigkeit, der Liebe. Und wenn du denkst, du schaffst es nicht, dann sagt Jesus dir, doch, du schaffst das. Ich bin dabei. Vertrau mir, geh einen Schritt mit mir. Okay. Die wichtigste Dimension, von der ich euch heute erzählen möchte, also nicht die wichtigste von den dreien, sondern von denen ich euch heute erzählen möchte, ist die letzte. Jesus bringt Frieden in mir. Jesus bringt Frieden in dir. Und ich möchte euch da wieder ein paar Gedanken von Johannes Hartl aus dem Buch Einfach Gebet mitgeben. Ich finde das sehr wertvoll und er hat das richtig gut auch grafisch aufgearbeitet. Der Gefängnisaufseher macht eine radikale Veränderung durch. Kurz nach diesem Erdbeben ist er voller Angst, voller Scham. Was könnten die anderen denken, wenn die Gefangenen weg sind? Was wird passieren, wenn meine Oberaufseher das rauskriegen? Angst, Scham, Schrecken in seinem Herzen. Am Ende des Berichtes ist er voller Freude. Er ist voller Jubel. Sein Herz ist weit. Er ist ein völlig anderer Mensch. Es ist ihm egal, was seine Vorgesetzten denken. Es ist ihm egal, was die Einwohner denken. Er hat nur Freude im Herzen. Es ist ihm egal, wie er dastehen wird, wenn die ganze Sache öffentlich wird. Was ist mit dem passiert? Wir alle sind beeinflusst von den Blicken anderer, von anderen Menschen, die um uns herum sind. Wir alle sind davon beeinflusst. Schon kleine Babys reagieren auf die Blicke ihrer Mutter und ihres Vaters. Sie spüren, ob sie angesehen werden oder ob sich ihnen niemand zuwendet. Und sie spüren auch, wie sie angesehen werden. Und im Laufe unseres Lebens kommen da zu diesem Blick der Eltern ganz viele andere Blicke dazu. Der Blick von Freunden, der Blick von Geschwistern, der Blick von Erziehern, von Lehrern, von Klassenkameraden, von Arbeitskollegen. Menschen um uns herum, die uns ansehen. Und schon ganz früh lernen wir, es gibt verschiedene Blicke. Es gibt freundliche Blicke, es gibt wertschätzende Blicke, es gibt zornige Blicke, es gibt solche Blicke und noch ganz andere Blicke. Es ist uns bewusst, dass es verschiedene Blicke gibt und wir gewöhnen uns unbewusst daran, uns so zu verhalten, dass es möglichst wenig strafende Blicke gibt. Zornige Blicke gibt, verärgerte Blicke gibt. Wir versuchen uns so zu verhalten, dass das nicht passiert. Und was hinzukommt, ist, dass wir spüren, dass hinter jedem Blick auch eine Erwartung und eine Meinung steht. Wir spüren das. Der Lehrer, der will, dass ich gut aufpasse. Ich spüre den Blick des Lehrers. Und gleichzeitig sehe ich den Blick und spüre den Blick meiner Mitschüler, die eigentlich wollen, dass ich cool bin, dass ich einen Spruch klopfe. Auf Arbeit dasselbe. Es gibt hinter jedem Blick, spüren wir eine Erwartung, eine Meinung. Und noch gemeiner ist, dass wir die Blicke und die Erwartungen der anderen auch dann spüren, wenn sie gar nicht da sind. Wenn wir einfach nur daran denken. Oder wenn sie sich plötzlich in unseren Kopf hineinschieben. Der Blick der Mutter, die dein Fehlverhalten tadelt. Das darf man doch nicht, wie du dich verhältst. Der Blick des Vaters, wo du dich vielleicht als Kind öffentlich gefreut hast über irgendwas Schönes und er sagt, schämst du dich nicht, wir sind hier in der Öffentlichkeit, verhalte dich mal ganz gesittet. Und noch heute siehst du diesen Blick und hörst diese Worte. Und mir geht es auch so, es hat sich mittlerweile geändert, weil sich vieles im Leben ändert, aber ich habe noch diesen Blick meiner Mutter und ihre Worte dazu im Auge, wenn sie sich beschwert, dass ich lange nicht angerufen habe. Es wird der Zeit, dass du mal wieder anrufst. Hast dich ja lange nicht gemeldet. Und das muss ich nicht sagen. Wenn eine Zeit vergangen ist, habe ich heute immer noch ein schlechtes Gewissen dadurch, weil ich diesen Blick spüre. Ich spüre diesen Blick. Und es gibt auch heute immer noch viele, die versuchen, Blicken gerecht zu werden von Menschen, die gar nicht mehr leben. Dem Blick des Vaters irgendwie gerecht zu werden, der sagt, du bist toll. Also der sagt, Mensch, verhalte dich mal anders, damit ich dich wertschätzen kann. Man versucht verzweifelt, Bestätigung in den Augen des Vaters zu erhaschen, aber da ist keine Bestätigung. Und der Vater ist schon lange weg. Er ist schon lange tot. Wir sind erfüllt von inneren Blicken. Und ich möchte mit euch jetzt mal eine kleine Übung machen und ich lade euch ein, dass ihr... Ich mache nichts Komisches, ich stehe nur hier vorne, erzähle euch was und ich lade euch ein, dass ihr eure Augen schließt. Dass ihr eure Augen schließt. Und dass ihr einfach mal in euch hinein spürt, welche inneren Blicke da sind. Welche inneren Blicke es in eurem Leben gibt. Wem versuchst du zu gefallen? Welche Person taucht da in deinem Kopf auf? Welchen Ansprüchen und Erwartungen möchtest du gerecht werden? Wer sitzt dir da am Nacken und sagt, so und so müsstest du sein? Oder wessen Bewertung ist dir wichtig? Wo du sagst, dem will ich gefallen, von dem will ich ein Lob haben. Spürst du diese Blicke? Kannst du das Personen zuordnen? Oder mit wem vergleichst du dich immer wieder? Wo du jemanden vor Augen hast und denkst, ja, so will ich auch, so würde ich gern sein. Das, was der hat, möchte ich auch gern haben. Wem gegenüber fühlst du dich minderwertiger oder besser? Wem willst du es recht machen, immer wieder? Oder vor wem hast du Angst, schlecht dazustehen, zu versagen, einen Fehler einzugestehen? Wessen Blick macht dir Angst? Wessen Blick lähmt dich? Lasst mal eure Augen zu. Manchmal stammen die Blicke gar nicht von irgendwelchen Personen, die ihr kennt, sondern das sind unsere Blicke, wie wir uns selbst betrachten. Da ist ein Antreiber in uns. Und vielleicht ist es der Blick dieses inneren Antreibers, der dir Not macht, der dich immer wieder pusht und sagt, das ist nicht genug. Du musst mehr geben, du musst schneller sein, du musst besser sein. Oder der Blick eines inneren Kritikers, der alles, was du tust, verächtlich bewertet, schlecht macht, verurteilt, sagt, nee, es ist nicht genug. Es ist noch lange nicht genug. Du kannst es besser, du musst es besser machen. Oder der Blick des inneren Analytikers, der alles, was du tust, ganz genau beobachtet, auseinandernimmt, kommentiert, seziert, aufs Kleinlichste überprüft. Hast du wirklich an alles gedacht? Musst du nicht das und das noch machen? Welche inneren Blicke siehst du? Welche Blicke siehst du? Welcher macht dir gerade Not? Das Wichtigste ist, dass keine dieser Blicke von Gott stammt. Keiner dieser Blicke stammt von Gott. Er ist nicht der Antreiber, er ist nicht der Verkläger, er ist auch nicht der eiskalte Analytiker. Er ist dein liebender, fürsorglicher, gegenwärtiger Vater, der ins Verborgene sieht, der ermutigt, der auch manchmal erzieht. Ihr dürft eure Augen wieder aufmachen. Jesus lebte anders. Jesus lehrte etwas anderes. Er hatte überhaupt nicht das Ziel, vor Menschen gut dazustehen. Er hatte überhaupt nicht das Ziel, von Menschen Lob zu kriegen. Er sagt, ich suche nicht die Anerkennung von Menschen. Jesus bezog seine Kraft und seine Autorität nicht von Menschen, sondern von Gott. Jesus lebte unter dem Blick seines Vaters, der zu ihm gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Jesus wusste um den Wohlgefallen des Vaters. Er wusste um diesen Blick der Liebe, den der Vater auf ihn hat. Und dieser Blick der Liebe, den spürte auch der Gefängnisaufseher, als er an diesem Morgen oder in dieser Nacht Frieden mit Gott machte und plötzlich Frieden in seinem Herzen empfand, voller Freude war und Jubel sich breit machte. Da ist ein Gott, der guckt mich liebevoll an. Egal, was ich gemacht habe, auch wenn ich die zwei, Paulus und Silas, vorher in den Knast gesteckt habe, dieser Gott guckt mich liebevoll an, weil er meine Schuld weggemacht hat durch Jesus Christus. Ich bin liebevoll gesehen. Und das sagt der Paulus auch in Römer 8, Vers 14. Da heißt es, alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsst. Das macht er nicht. Und Frieden mit Gott habe ich durch Jesus. Und dann habe ich den Heiligen Geist. Und dann sagt Gott, kommt unter meinen Blick. Kommt unter meinen Blick. Wir verlieren manchmal die Perspektive, wie wir von Gott gesehen werden. Wir haben Frieden mit Gott und lassen uns trotzdem weiter von den Blicken der anderen kontrollieren und umherschieben und antreiben und sind innerlich so gestresst, innerlich so unbefriedet. Da ist Stress und Hetze und Angst in uns über die Erwartungen und die Meinung anderer Leute, die sind in uns drin und bestimmen uns. Aber wir müssen nicht so leben. Wir können leben unter dem Blick Gottes, der dich anguckt und sagt, du bist mein geliebtes Kind. Du hast Frieden mit mir. Du darfst Frieden mit anderen machen. Aber ich möchte, dass du auch Frieden in deinem Herzen hast. Mein geliebtes Kind. Der Friedefürst. Und ich mache euch, lade euch ein, dass ihr nochmal eure Augen zumacht. Das letzte Mal, sind gleich fertig. Und dass ihr euch vorstellt, ich weiß nicht, ob ihr vor uns einen Blick gehabt habt von irgendwas, wo ihr merkt, da guckt mich jemand an oder ich möchte es jemand recht machen oder ich versuche, dass jemand nicht auf mich zornig ist oder was auch immer. Oder ich habe diesen inneren Kritiker, diesen inneren Antreiber, den will ich gerecht werden. Und jetzt stellt euch vor, wie er aus diesen Blicken der anderen heraustretet. Raus aus diesem Grau, aus diesem Schatten, hinein in dieses Licht. Vater des Lichts, haben wir von uns gesungen. Hinein in dieses Licht, unter den Augen Gottes zu stehen. Der Vater, der euch ansieht und sagt, du bist mein geliebtes Kind. Kannst du spüren, wie der Blick der Liebe und der Annahme Gottes auf dir ruht? Nochmal, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, über den ich mich von Herzen freue. Das gilt auch dir. Und unter diesem Blick gibt es dann überhaupt nichts Besonderes zu tun. Du bist einfach nur da und Gott sieht dich an und du genießt diesen Blick des Vaters, der auf dir ruht, der dir Frieden schenken möchte und sagt, ich sehe dich. Ich sehe dich, wie du bist. Ich sehe dich, ich kenne dich. Ich habe dir Frieden geschenkt und ich möchte, dass du Frieden in deinem Herzen hast. Kannst du diesen Blick spüren? So wie man die Sonne am Strand auf der Haut spürt und wie man einfach nur liegen bleibt und mit der Zeit einfach braun wird, so verändert diese Zeit unter dem Blick Gottes unser Herz. Es wird heil, es wird ganz. Ihr dürft die Augen wieder aufmachen. In Jesus, unserem Fürst des Friedens, ist uns Frieden geschenkt. Frieden mit Gott, Frieden mit den Menschen, Frieden in uns. Wie sähe denn unser Alltag aus, wenn das in unserem Bewusstsein ganz tief verankert wäre? Wenn wir jeden Moment in dem Bewusstsein verbringen würden, dass wir Frieden mit Gott haben, dass es da keine Anklage mehr gibt, weil wir befreit sind von dieser Anklage, von dieser Schuld. Dass er uns mit liebenden Augen ansieht. Wie sähe es denn aus, wenn wir vertrauen würden, dass es möglich ist, in seiner Kraft und durch seinen Geist andere zu lieben, ihnen zu vergeben, egal was sie gemacht haben? Wie sähe es denn aus, wenn wir aufhören könnten, die Blicke der anderen zu fokussieren und stattdessen uns unter den Blick des Vaters stellen, aufhören, uns zu vergleichen, aufhören, uns unter Druck setzen zu lassen, aufhören, uns kontrollieren zu lassen von diesen Blicken in uns? Wie sieht das denn aus? Wie kommen wir dahin? Es ist halt dieses, was ihr eigentlich schon wisst, was ich auch weiß, indem wir Gottes Wort lesen, indem wir diese Wahrheit, die Bibelverse, die ihr gelesen habt, vorne auf der Wand, in der ihr die nehmt und sagt, Herr, ich glaube das. Du hast mir Frieden gemacht, ich glaube das. Da ist nichts mehr, was mich von dir trennt. Egal, was mir andere erzählen, egal, was der Feind mir einreden will, da ist Frieden. Und ich glaube das, dass ich in deiner Kraft hier Frieden haben kann, dass ich vergeben kann, dass ich lieben kann, auch wenn das manchmal schmerzhaft ist und vielleicht auch lange dauert ein Prozess ist, aber ich kann Schritte gehen in deiner Kraft, Jesus. Und ich glaube das, dass es nur entscheidend ist, wie du mich ansiehst, Vater. Ich glaube das. Und dann kannst du das erleben. Aber das ist eine Entscheidung, jeden Tag neu, eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich trete raus aus diesen ganzen Blicken in das Licht des Vaters, der mich sieht.